Dürfen bei euch sein. Und wie der Max bereits angekündigt hat, möchten wir uns mit dem Buch Ruth beschäftigen heute Morgen, also ins Alte Testament gehen. Und das Alte Testament hat ja noch so ein bisschen seine eigenen Herausforderungen für uns Gläubigen. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann ist uns viel deutlicher klar, was Gottes Botschaft an mir ist, als es oft im Alten Testament ist. Wenn wir im Neuen Testament lesen, gastfreundlich zu sein, vergesst nicht. Dann kann ich mir etwa vorstellen, zu wem das Bibel das sagt und was ungefähr damit gemeint ist, was ich jetzt machen könnte, damit ich das erfülle, was da steht. Wenn wir hingegen ins Alte Testament gehen und dort die Geschichten lesen, vielleicht auch die Gesetzestexte lesen, dann leuchtet das nicht immer sofort ein. Was ist jetzt eine Botschaft Gottes an mich heute im 21. Jahrhundert? Vielleicht verstehen wir noch, dass uns hier etwas erzählt wird, was Gott damals den Leuten gesagt hat, wie er gehandelt hat. Aber was ist eigentlich genau die Bedeutung für mich heute? Das leuchtet nicht immer gerade sofort ein, wenn wir das Alte Testament lesen. Aber zum Glück hat uns der Herr Jesus den Schlüssel gegeben zum Alten Testament, wie das wir es lesen sollen und wie das wir das verstehen sollen. Er war ja oft in Auseinandersetzungen mit den Schriftgelehrten. Und da sagt er an einem Ort im Johannesevangelium, ihr forscht in der Schrift, also im Alten Testament. Ihr hofft, ihr findet das ewige Leben da drin. Und dann sagt er etwas ganz Entscheidendes. Und sie ist es, wo von mir zeugt. Also das ist der Zweck, warum es das Alte Testament gibt. Zum Zeugnis ablegen vom Herr Jesus, ihn zu offenbaren, damit der Leser zum Herr Jesus hergeführt wird. Als er nachher auferstanden ist, lesen wir mehrmals, dass er seinen Jüngern erschienen ist und dass er ihnen die Schrift aufgetan hat, also das Alte Testament, und ihnen gezeigt hat, wie das Alte Testament von ihm redet. Angefangen bei Mose, über Propheten, über die anderen Schriften, wie das ganze Alte Testament von ihm redet, ihn zum Zentrum und zum Inhalt hat. Und darum, wenn wir ins Alte Testament gehen, soll darum unsere erste Frage immer die sein, wie finden wir den Herr Jesus da drin? Es gibt nämlich auch Strategien, das Alte Testament auszulegen, die nicht immer so hilfreich sind. Wenn ich ein Beispiel mache, wie wir vielleicht manchmal unterwegs sind, ihr kennt sicher auch die Geschichte von Jericho. Das Volk Israel ist da über den Jordan gezogen, der Anfang vom verheißenen Land, aber da war ein Hindernis, da die befestigte Stadt. Und dann lesen wir, wie das Volk Israel um die Stadt herumgezogen ist. Jeden Tag einmal, sechsmal. Und dann am siebten Tag sind sie siebenmal drum herumgezogen, haben sie Posaunen geblasen und die Stadt ist zusammengefallen. Das Hindernis ist fortgeräumt worden und sie konnten ins verheißene Land hineinziehen. Was ist jetzt da der Sinn und Zweck von dieser Geschichte? Was sagt die mir heute? Und jetzt könnt ihr natürlich krampfhaft probieren, finde ich irgendwelche Parallelen zwischen dieser Geschichte und meinem Leben. Da könnt ihr vielleicht das Gefühl haben. Also das Volk Israel, die hatte so Pläne und Hoffnungen, wo sie her wollen. Und ich hatte das ja auch. Wir alle haben das, wir haben alle irgendwelche Zukunftshoffnungen, was wir uns wünschen, wo wir gerne herwollen in der Zukunft. Dann merken wir, und ich habe auch so Hindernisse, Sachen, die mir im Weg stehen. Vielleicht gesundheitlich, vielleicht ist das beruflich, vielleicht finanziell, vielleicht sind es Beziehungen, die nicht funktionieren oder was auch immer. Und dann habe ich vielleicht auch das Gefühl, ich bin schon sechsmal drum umgelaufen um die Stadt, aber die steht immer noch. Was ist jetzt die Botschaft Gottes, wenn ich da die Geschichte lese von Jericho und dem Volk Israel? Heisst das, ich muss noch mehr drum herumlaufen und wenn ich dann noch genug Posaunen blase, dann geht es ja um mein Hindernis, mein Jericho irgendwann weg. Und das ist nicht der Grund, warum das Alte Testament geschrieben worden ist. Sondern das Alte Testament hat im tiefsten Innersten immer einen Bezug zum Herr Jesus. Und wenn wir den wahren Wert vom Alten Testament wollen für uns persönlich auch heben können, dann müssen wir lernen, den Herr Jesus zu suchen im Alten Testament. Und wir möchten das machen, eben beim Buch Rut. Und wir wollen das so machen. Das Buch Rut ist ja ein kurzes Buch. Und die Zeit reicht gerade, für dass wir das miteinander durchlesen. Und ich werde einfach zwischendurch so meine Kommentare reinwerfen. Ihr könnt gerne mitlesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Ihr findet Buch Rut gerade nach dem Buch von den Richter, Josua Richter. Und dann das Buch Rut. Und wir wollen das ganz bewusst so machen, dass wir die Augen offen behalten, nach irgendeinem Bezug zum Herr Jesus. Und das fängt so an. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Ausgerechnet im Land, wo Milch und Honig so fließt. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter. Wir wollen die Augen offen behalten zu einem Bezug zum Herrn Jesus. Sehr wahrscheinlich hat er schon gemerkt, ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter. Die Familie, die da ausgezogen ist, war wahrscheinlich nicht die einzige, die Flucht ergriffen hat, die an einem anderen Ort hergegangen ist. Und doch tut uns die Bibel eine Geschichte erzählen von einer Familie aus Bethlehem, aus dem Stamm Juda. Und das ist nicht ein Zufall, sondern wie wir es ja natürlich am Schluss von der Geschichte werden erfahren, ist das ja die Geschichte von den Vorfahren vom König David, der hingegen nachher auch wieder der Vorfahr vom Herrn Jesus war. Zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und dass sie ausgerechnet zu den Moabiter gegangen ist, ist nicht selbstverständlich. Im 5. Buch Mose, Kapitel 23, heisst er nämlich etwas über das Volk. 5. Mose 23, Vers 4, die Ammoniter und Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, auch nicht ihre Nachkommen bis ins 10. Glied. Sie sollen nie hineinkommen, weil sie euch nicht entgegenkamen mit Brot und Wasser auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt. Vielmehr haben sie gegen dich den Bileam gedungen, dass er dich verfluchen sollte. Also Gott hat selber eine ganz grosse Schranke aufgezogen zwischen seinem Volk und den Moabiter. Dass sie nie so eine Gemeinschaft haben, dass sie sich nicht so verbrüdern, nicht über die Grenzen raus heiraten. Und ausgerechnet dorthin geht jetzt die Familie, die zu dieser Verheißungslinie gehört, wo der Messias kommen soll. Und der hieß Elimelech und seine Frau Naomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion, die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Naomis Mann, starb und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion, und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Und hier wird jetzt die ganze Geschichte mal so eingeführt und eingeleitet. Und was uns hier beschrieben wird, ist so das grösstmöglichste Elend, das man sich vorstellen kann. Die Familie aus Hungersnot in das fremde Land, wo wahrscheinlich die Antipathie gegenseitig war, haben sie dort müssen wohnen. Dann stirbt ihr Mann. Und dann lesen wir von dieser Hochzeit. Normalerweise freuen wir uns, wenn es eine Hochzeit gibt. Aber hier in diesem Kontext ist das eigentlich nicht eine frohe Botschaft, dass hier die Söhne aus dem Stamm Juda sich Frauen genommen haben aus dem Volk, wo Gott dort die Schranke hat aufgezogen hat. Das hätte eigentlich nicht passieren sollen. Und dann muss Naomi miterleben, wie auch ihre beiden Söhne das Leben verlieren. Und sie ist ganz alleine zurückgeblieben, als Witwe in einem fremden Land, ohne Rückhalt. Und was hier entsteht, ist so eine Hoffnungslosigkeit, eine Perspektivlosigkeit. Wie soll hier noch jemals wieder etwas Gutes daraus entstehen können? Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück, denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naomi sprach: Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. Wir merken hier, wie Naomi ein echtes Anliegen hat für ihre Schwiegertöchter, und sie versteht, die zwei Frauen, die haben keine Zukunft, wenn sie mit mir nach Juda kommen, weil dort werden sie ausgeschlossen sein, ausgestoßen sein, und es wird kein Mann bereit sein, eine von diesen Moabiterinnen zu heiraten. Und darum ist es doch viel besser für sie, wenn sie daheim bleiben. Die einzige Möglichkeit, wie sie wieder zu einem Mann kommen könnten, wäre, wenn Naomi nochmal Söhne hätte. Aber sie ist ja da dafür schon zu alt. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einem Mann gehörte und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch einschließen und keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber ließ nicht von ihr. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete: Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen oder von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Und hier erscheint jetzt die Hauptperson von diesem Buch zum ersten Mal so richtig, Ruth. Und das, was als erstes hier auffallen, ist ein unglaublicher Charakter, den die Frau muss haben. Eine unglaubliche Stärke, die sie hier an den Tag legen, und eine absolute Entschlossenheit. Ich lasse meine Schwiegermutter in ihrer Not nicht alleine. Egal, was es mich kostet. Egal, was der Preis ist, den ich zahlen muss. Sie legen jetzt auf den Tisch. Ich bin bereit, meine Familie hinter mir zu lassen, mein Volk hinter mir zu lassen, sogar meine Religion hinter mir zu lassen. Aber eins mache ich nicht. Ich lasse dich nicht alleine. Ich tue dich nicht verlassen, ganz egal, was du willst oder denkst darüber. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie, und die Frauen sprachen: Ist das die Naomi? Sie aber sprach zu ihnen: Nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi, da doch der Herr mich gedemütigt hat und der Allmächtige mir Leid angetan hat? Wir können sicher alle gut nachvollziehen, warum das Naomi so redet und so denkt. Sie ist tatsächlich mit einem Ehemann, mit zwei Söhnen weggegangen und kommt ohne sie wieder zurück. Und doch ist es nicht ganz richtig, was sie hier sagt. Sie sagt hier: Voll bin ich ausgezogen, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Sie übersieht hier etwas. Wir verstehen das zwar, ihren Verlust, ihre Bitterkeit auch, aber sie hat keine Augen mehr für das, was Gott trotzdem in ihr Leben hat hineingelegt. Das nämlich da bei ihre Schwiegertochter ist, die sie lieb hat wo wir dann am Schluss von der Geschichte werden lesen, dass sie ihr mehr wert ist als 7 Söhne. Und das ist sicher auch eine Lektion für uns alle hier. Ich glaube, ihr kennt das alle. Wenn wir Nöte haben, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir Sorgen haben, dann tut das oft uns ganz in Beschlag nehmen. Und das, was uns schwer macht, das, was uns belastet, tut unsere Gedanken und unsere Emotionen so weit erfüllen, dass wir plötzlich Perspektiven auf das Gute, auf ein Segen, das Gott trotzdem manchmal halt parallel auch in unser Leben hineinlegen, dass wir es plötzlich nicht mehr sehen. Wir verstehen Naomi alle. Und doch ist oft nebst dem Schwierigen trotzdem auch das Gute und der Segen Gottes immer noch da. Und wir dürfen lernen, wo ganz bewusst dann dankbar zu sein. Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Naomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. Nun hatte Naomi einen Verwandten ihres Mannes, einen angesehenen und redlichen Mann aus der Sippe Elimelechs, und sein Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Naomi: Lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Sie aber sprach zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Und sie ging hin und las auf, den Schnittern nach auf dem Felde. Hier muss man kurz erklären, was da der Hintergrund war. Bevor das Volk Israel eingezogen ist in das verheißene Land, hat Gott festgelegt, wenn sie nachher das Land bebauen und sie werden ernten, dann müssen sie an den Rändern und an den Ecken etwas von dem, was gewachsen ist, lassen. Ganz bewusst für die Armen, für die, die kein Land haben, damit alle, die dort wohnen, irgendwie dürfen teilhaben am Segen von der Fruchtbarkeit. Und genauso war so eine Regel gewesen, dass wenn bei der Arbeit, wenn geerntet worden ist und dann der Schnitter etwas am Boden gefallen ist, dann haben sie es nicht mehr dürfen auflesen, sondern das hat nachher ebenfalls den Armen gehört. Und das ist der Hintergrund, warum das jetzt Ruth, die selber natürlich kein Land hatte, hat gesagt: Ich will dort auf ein Land gehen und dass ich dort darf auflesen. Und sie ging hin und las auf den Schnittern nach auf dem Felde. Und es traf sich, dass dies Feld dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht Elimelechs war. In der Elberfelder Übersetzung heisst dort, dass sie zufällig auf dem Feld von Boas gelandet ist. Und das ist das auch die einzige Mal, wo in der Bibel das Wort Zufall gebraucht wird. Aber wir wissen, es war auch da eben kein Zufall gewesen. Sogar dort, wenn uns alles zufällig erscheint, ist hinten dran auch immer die lenkende und regierende Hand Gottes. Und siehe, Boas kam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Und sie antworteten: Der Herr segne dich. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter gestellt war: Zu wem gehört das Mädchen? Der Knecht, der über die Schnitter gestellt war, antwortete und sprach: Es ist eine Moabiterin, die mit Naomi gekommen ist aus dem Land der Moabiter. Sie hat gesagt: Lasst mich doch auflesen und sammeln hinter den Garben den Schnitter nach, und ist gekommen und dageblieben vom Morgen an bis jetzt und ist nicht einmal kurz heimgegangen. Da sprach Boas zu Ruth: Hörst du wohl, meine Tochter? Du sollst nicht auf einen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Geh auch nicht von hier weg, sondern halt dich zu meinen Mägden und siehe, wo sie schneiden im Felde, da geh ihnen nach. Ich habe meinen Knechten geboten, dass dich niemand antaste. Und wenn dich dürstet, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen. Hier scheint uns jetzt zum ersten Mal die andere Hauptperson von dieser Geschichte, der Boas. Und das, was jetzt bei ihm so herausstechen und wo nachher durch die ganze Geschichte sich wird durchziehen, das ist seine ausgesprochene Freundlichkeit, die hier zum Zug kommt. Wie er die Ruth, die ein Fremdling ist, die in dem Sinne nicht einen Anspruch ihm gegenüber hätte, wie er sie trotzdem eben freundlich behandelt, wie er sie unter seinen persönlichen Schutz nimmt und ihr helfen, damit sie gut aufgenommen sein kann. Wir merken auch, wie er seinen Knecht dort, also wie er sie unter seinen persönlichen Schutz nimmt. Ruth war natürlich prädestiniert als als eine Ausländerin, als eine junge Witwe für einen sexuellen Missbrauch und er nimmt sie dort ganz bewusst dort unter seinen Schutz. Da fiel sie auf ihr Angesicht, beugte sich nieder zur Erde und sprach zu ihm: Womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, die ich doch eine Fremde bin? Boas antwortete und sprach zu ihr: Man hat mir alles angesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod, dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Und sie sprach: Lass mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr, denn du hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen, und ich bin doch nicht einmal wie eine deiner Mägde. Und Boas sprach zu ihr, als Essenszeit war: Komm hierher und iss vom Brot und tauche deinen Bissen in den Essigtrank. Und sie setzte sich zur Seite der Schnitter, er aber legte ihr geröstete Körner vor, und sie aß und wurde satt und ließ noch übrig. Und als sie sich aufmachte zu lesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach: Lasst sie auch zwischen den Garben lesen und beschämt sie nicht. Auch zieht etwas für sie aus den Garben heraus und lasst es liegen, damit sie es auflese, und niemand schelte sie darum. Und jetzt geht der Boas noch einen Schritt weiter. Dass er die Arme hat müssen auflesen, das hat ihm das Gesetz geboten gehabt. Dazu war er verpflichtet. Also er hat niemanden dürfen wegschicken von seinem Feld, dass sie die auflesen. Da war er dazu verpflichtet gewesen. Aber was er jetzt macht, ist, er geht über das raus, wo er dazu verpflichtet war. Was er macht, ist, er tut sie einladen, gibt ihr noch extra Verpflegung. Er tut nachher seine Knechte anweisen, dass sie extra dafür sorgen sollen, dass möglichst viel für sie übrig bleibt, was sie auflesen kann. Und hier haben wir ein wunderbares Bild für Gnade. Ruth hat keinen Anspruch gegenüber dem Boas. Und doch war der Boas in seiner Freundlichkeit bereit gewesen, sie willkommen zu heissen, sie unter seinen Schutz zu nehmen, und er geht über das raus, was er hätte müssen. Also seine Freundlichkeit geht so weit, dass er sie beschenken mit etwas, wo sie kein Recht darauf hatte, wo kein Gesetz ihn dazu verpflichtet hat. Und hier ist der Boas ein wunderbares Bild auf das Handeln Gottes in Jesus Christus an uns. Wie er zu uns gekommen ist, in seiner grossen Freundlichkeit uns Sünder gegenüber, wo wir Fremdlinge waren. Die Bibel redet sogar davon, dass wir Pfinden Gottes waren, und doch behandelt er uns in Jesus mit so einer unglaublichen Freundlichkeit. Aber noch mehr als das, er geht weit über das raus, über eine simple Freundlichkeit, sondern er beschenkt uns mit dem, wo niemand von uns irgendeinen Anspruch darauf hat. Er beschenkt uns mit Sündenvergebung. Wer könnte das in Anschlag bringen vor Gott und sagen: Ich habe ein Recht darauf, dass du mir meine Sünde, meine Schuld vergeben hast? Er beschenkt uns mit dem Geist Gottes, der in unser Leben kommt, uns die Wiedergeburt gibt, der unser Leben regiert. Er beschenkt uns mit dem ewigen Leben. Und nichts von dem hat irgendjemand von uns einen Anspruch darauf. Und doch ist Gott in seiner Freundlichkeit so gnädig, dass er uns das schenkt. So las sie bis zum Abend auf dem Felde und klopfte die Ähren aus, die sie aufgelesen hatte, und es war ungefähr ein Scheffel Gerste. Und sie hob es auf, kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie gelesen hatte. Da zog Ruth hervor und gab ihr, was sie übrig behalten hatte, nachdem sie satt geworden war. Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr: Wo hast du heute gelesen? Wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dir freundlich gewesen ist. Sie aber sagte ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach: Der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Noomi aber sprach zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und von den Toten. Noomi sprach zu ihr: Der Mann steht uns nahe, er gehört zu unseren Lösern. Und hier muss man kurz erklären, was der Hintergrund ist, wenn sie sagt, der Boas ist unser Löser. Hinter dem steht das Konzept der sogenannten Schwager-Ehe. Und zur damaligen Zeit war es so, wenn ein Mann gestorben ist und er hat keine Nachkommen gehabt, dann ist einer von seinen nächsten Verwandten, normalerweise war das der Bruder, wenn kein Bruder war, jemand anders aus der näheren Verwandtschaft, hat die Pflicht gehabt, die alleinstehende Witwe jetzt zu heiraten, die sogenannte Schwager-Ehe einzugehen. Und wenn jetzt aus dieser neuen Schwager-Ehe Kinder entstanden sind, dann ist der älteste Nachkomme ist nachher rechtlich gesehen der Nachkomme vom Verstorbenen. Also, der Elimelech war ja ihr Mann, der ist gestorben, Naomi war alleine. Und wenn jetzt jemand mit der Naomi in die Schwager-Ehe wäre eingegangen und sie einen Sohn hätte gehabt, dann wäre nachher der Sohn rechtlich gesehen der Nachkomme vom Elimelech und oder Erb vom Elimelech von allem, was ihm gehört hat. Und der Grund für das war, dass Landbesitz vor allem, dass das nicht wegen einem frühzeitigen Tod plötzlich verloren geht, sondern dass die Familie ihren Besitz darf behalten. Ruth, die Moabiterin, sprach auch das zu mir: Du sollst dich zu meinen Leuten halten, bis sie mir alles eingeerntet haben. Naomi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegertochter: Es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausgehst, damit dir nicht jemand auf einem anderen Acker etwas zu leiden tue. So hielt sie sich beim Ehrenlesen zu den Mägden des Boas, bis die Gerstenernte und Weizenernte beendet war, und dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter. Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr: Meine Tochter, ich will dir eine Ruhestatt suchen, dass dir's wohlgehe. Ein interessanter Ausdruck, was sie meint, ist, ich will dir einen Ehemann suchen. Es ist interessant, wir wissen die Situation, Moabiter haben sich nicht verschwägern mit dem Volk Israel. Und so ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass Ruth einen Mann finden kann, eigentlich fast bei null. Trotzdem scheint sie recht zuversichtlich zu sein, Naomi. Wir wissen nicht genau, warum es in diesem Fall jetzt trotzdem so möglich sein soll. Und doch wird uns das jetzt hier gezeigt, was da passiert. Siehe, Boas, unser Verwandter, bei dessen Mägden du gewesen bist, wurfelt diese Nacht Gerste auf der Tenne. So bade dich und salbe dich, lege dein Kleid an und geh hinab auf die Tenne. Gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. Du musst warten, bis er eine gute Laune hat. Wenn er sich dann schlafen legt, so merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt, und geh hin und decke seine Füße auf und leg dich hin, so wird er dir sagen, was du tun sollst. Und sie sprach zu ihr: Alles, was du mir sagst, will ich tun. Sie ging hinab zur Tenne und tat alles, was ihre Schwiegermutter ihr geboten hatte. Und jetzt haben wir so zwei Dimensionen da drinnen. Auf der einen Seite sehen wir, wie Naomi wirklich ein Anliegen hat für Ruth und sie möchte, dass sie wieder eine Zukunft hat. Auf der anderen Seite tut sie Ruth nicht fragen, was sie gerne möchte, was sie so gerne für Pläne und Vorstellungen hat, sondern sie tut ihr befehlen, was sie zu tun hat. Wo man natürlich sieht, auch bei der Naomi spielt natürlich die andere Seite dort rein. Sie hat natürlich auch das Interesse daran, dass ihre Familie und ihre Familienname weitergeht. Sie selber ist schon zu alt, um normal zu heiraten. Und so soll jetzt eigentlich Ruth die Funktion an ihrer Stelle übernehmen. Und das, was jetzt hier wieder bei der Ruth auffällt, ist, wie sie bereit ist, nicht an sich zu denken, nicht ihre Pläne vordran zu stellen, sondern wie sie bereit ist, das zu tun, was ihre Schwiegermutter ihr sagt. Und hier ist uns Ruth ein Vorbild auf den Herr Jesus her. Der Herr Jesus ist gesendet worden von seinem Vater und er war bereit gewesen, obwohl das ihm das Leben wird kosten, obwohl das grosse Leid am Kreuz wird bedeuten, ist er bereit gewesen, auf den Vater zu hören, ihm gehorsam zu sein, zu gehen und alles zu tun, was ihm der Vater geboten hat. Und als Boas gegessen und getrunken hatte, ward sein Herz guter Dinge, und er ging hin und legte sich hinter einen Kornhaufen, und sie kam leise, deckte seine Füße auf und legte sich hin. Als es nun Mitternacht war, erschrak der Mann und drehte sich um, und siehe, eine Frau lag zu seinen Füßen, und er sprach: Wer bist du? Sie antwortete: Ich bin Ruth, deine Magd. Breite den Saum deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser. Breite den Saum deines Gewandes über deine Magd, heisst nichts anderes als: Mach du mir zu deiner Ehefrau. Das ist übrigens der einzige Heiratsantrag in der Bibel, den eine Frau einem Mann macht, aber offenbar ohne Lösung. Er aber sprach: Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast deine Liebe jetzt noch besser erzeigt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Also hier zeigt sich etwas. Die Verbindung Boas und Ruth ist wahrscheinlich nicht die völlig offensichtlichste gewesen. Sehr wahrscheinlich war der Boas ziemlich älter als Ruth. Es war wahrscheinlich nicht ein Paar gewesen, wo man von vornherein hätte gesagt, ja, die passen super zusammen und das ist nur eine Frage von der Zeit, bis die zwei sich finden. Und der Boas merkt es hier. Die Ruth tut hier nicht den Weg gehen, weil das für sie die beste Partie ist, obwohl es sicher auch nicht eine schlechte war. Aber für sie wäre es viel natürlicher gewesen, jemanden in ihrem Alter sich zu suchen. Und sie, der Boas merkt hier, die Ruth handelt auch jetzt wieder aus Liebe zu ihrer Schwiegermutter. Das ist ihr Motiv, das ist ihr Antrieb, warum sie das machte. Und er erkennt das hier und sagt hier: Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich dir tun, denn das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du eine tugendsame Frau bist. Ja, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein Löser da, näher verwandt als ich. Bleib über Nacht hier. Will er dich dann am Morgen lösen? Gut, so mag er es tun. Hat er aber keine Lust, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Schlaf bis zum Morgen. Und sie schlief bis zum Morgen zu seinen Füßen. Und sie stand auf, ehe einer den anderen erkennen konnte, und er dachte: Wenn nun niemand erfährt, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sprach: Nimm das Tuch, das du umhast, halt es auf. Sie hielt es hin, er maß 6 Maß Gerste hinein, lud ihr es auf, und er ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter, und die sprach: Wie steht's mit dir, meine Tochter? Können wir verstehen, so das interessiert. Und sie sagte ihr alles, was der Mann getan hatte, und sprach: Diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Sie aber sprach: Warte nun ab, meine Tochter, bis du erfährst, wo es hinaus will. Denn der Mann wird nicht ruhen, ehe er bringe es denn heute zu Ende. Boas ging hinauf ins Tor, setzte sich da selbst. Und siehe, als der Löser vorüberging, von dem er geredet hatte, sprach Boas: Komm, setz dich her, es geht um dich. Und er kam herüber, setzte sich dorthin. Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser: Naomi, die aus dem Land der Moabiter zurückgekommen ist, bietet feil den Anteil an dem Feld, der unserem Bruder Elimelech gehört hat. Jetzt stutzen wir. Was passiert jetzt hier ganz genau? Jetzt haben wir noch gemeint, es geht doch darum, dass der Boas Ruth soll heiraten, die Schwagerehe mit ihr soll eingehen, und jetzt wird hier plötzlich um ein Stück Feld eine Kuhhandel geführt. Und was ist da der Hintergrund von dem? Und dazu muss man verstehen, wie das damals mit den Ländereien gelaufen ist. Wo das Volk Israel in das verheißene Land ist reingekommen und das Land erobert hat, ist das Land an diesen Stämmen verteilt worden, den Sippen verteilt worden und den einzelnen Familien gegeben worden. Und das Land war unveräusserlich. Die Familie konnte das Land nicht verkaufen. Man konnte es auch nicht jemand anderem vermachen, sondern es hat immer der gleichen Familie gehört. Man konnte es verpachten, man konnte es jemandem geben zum Brauchen, aber spätestens nach 50 Jahren musste es nachher wieder zurückgegeben werden an die ursprüngliche Familie. Es hat also sehr, sehr wenige Möglichkeiten gegeben, wirklich mal an ein neues Land zu kommen und zu wachsen als Landwirt, hat es fast keine Möglichkeiten gegeben. Echt die einzige Möglichkeit, zu neuem Land zu kommen, Land zu kaufen, war eben, wenn so eine Familie, die Landbesitz hatte, vor dem Aussterben gestanden ist. Also wenn keine Nachkommen mehr da waren, die das hätten übernehmen können. Und das war jetzt natürlich hier der Fall. Naomi war im Besitz vom Land, vom Elimelech. Ihre beiden Söhne waren bereits auch schon verstorben. Sie war die Letzte. Und jetzt war natürlich die Frage offen, was passiert hier mit diesem Land. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, eine Gelegenheit, die sich im Leben nicht so manchmal bietet, damals zur Zeit vom Volk Israel. Und darum fährt der Boas hier mit dem an und sagt, darum gedachte ich es vor deine Ohren zu bringen und sagen, willst du es lösen, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volks. Willst du es aber nicht lösen, so sage es mir, damit ich es wisse, denn es ist kein anderer Löser da als du und ich nach dir. Und er sprach, ich will es lösen. Der fragt gar nicht, was kostet das? Sondern das ist eine Gelegenheit, die bietet man sich in meinem Leben nur einmal. Egal was es ist, ich mache es. Und Boas sprach, und jetzt kommt das Kleidruckte, an dem Tag, da du von Naomi das Feld kaufst, musst du auch Ruth, die Moabiterin, die Frau des Verstorbenen, nehmen, um den Namen des Verstorbenen zu erhalten auf seinem Erbteil. Also das würde jetzt bedeuten, der andere Löser müsste jetzt der Naomi das Land abkaufen, müsste also mit seinem Geld oder ihr das zahlen, damit er das Land überkommt, müsste aber gleichzeitig Ruth auch seine Frau nehmen. Und wenn sie dann miteinander einen Sohn haben, dann würde dann rechtlich gesehen der Sohn der Erbe sein vom Elimelech und würde nachher das Land bekommen, das er jetzt kaufen sollte. Das heisst, also er müsste einen Haufen Geld für ihn machen und würde dann sehr wahrscheinlich das Land wieder verlieren und würde dann gar nicht eigentlich ihm und seiner Familie nachher gehören. Da antwortete er, ich vermag es nicht zu lösen. Sonst würde ich mein Erbteil schädigen. Löse dir zu gut, was ich hätte lösen sollen, denn ich vermag es nicht zu lösen. Das ist schon ein ganz spannender Hinweis auf den Herr Jesus her. Wisst ihr, es gibt einen Haufen Ideen, Philosophien und sogar Erlöserfiguren. Leute, die auftreten mit den besseren Ideen und uns sagen, ich weiss, was zu tun ist, damit wir die Welt wieder in die Ordnung bringen, damit wir eine gute Zukunft können haben, damit wir den Sinn vom Leben können finden. Und sie machen uns alle grosse Versprechungen. Aber am Schluss wird es allen so gehen wie dem hier, dass sie müssen zurückkrebsen und nachher werden sagen, es tut mir leid, ich vermag es nicht zu lösen. Weil es gibt nur einen wahren Löser, einen, der wirklich das Potenzial, Gewalt hat, der wirklich Kraft hat, sein Versprechen, das er tut, auch wirklich einzulösen. Und das ist der Herr Jesus. Es ist kein anderer Name gegeben unter dem Himmel, dass wir Menschen sollen gerettet werden und das ewige Leben bekommen als Jesus alleine. Und der Boas steht hier für ihn. Und da lesen wir jetzt weiter von ihm. Es war aber von alters her ein Brauch in Israel, wenn einer eine Sache bekräftigen sollte, die eine Lösung oder einen Tausch betraf, so zog er seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das diente zur Bezeugung in Israel. Der Beruf vom Buchhalter würde heute doch etwas anders aussehen, wenn man das immer noch so machen würde. Und der Löser sprach zu Boas, kaufe du es. Und er zog seinen Schuh aus und Boas sprach zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naomi alles gekauft habe, was Elimelech, alles was Kilion und Machlon gehört hat. Dazu habe ich mir auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Frau genommen, dass ich den Namen des Verstorbenen erhalte auf seinem Erbteil und sein Name nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seiner Stadt. Dessen seid ihr heute Zeugen. Also der Boas tut hier nicht aus Eigennutz handeln, sondern er macht das, ist bereit, den Höchpreis zu zahlen, damit der Name vom Elimelech und vom Machlon nicht aussterben, sondern erhalten bleibt. Und alles Volk, das im Tor war, samt den Ältesten, sprach, wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in ein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Sei stark in Ephrata und dein Name werde gepriesen zu Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peres in Tamar, dem Juda, gebar durch die Nachkommen, die dir der Herr geben wird von dieser jungen Frau. So nahm Boas die Ruth, dass sie seine Frau würde. Und als er zu ihr einging, gab ihr der Herr, dass sie schwanger ward und sie gebar einen Sohn. Da sprachen die Frauen zu Naomi: Gelobt sei der Herr, der dir heute den Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gerühmt in Israel. Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Hier wird jetzt am Ende von dieser Geschichte so Ruth uns abschließend beschrieben. Denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Wir wissen gar nicht so viel von der Ruth. Aber eins wissen wir, das ist das, was aus dieser Geschichte heraussticht. Es war eine Frau, die ihre Schwiegermutter geliebt hat. Das ist erstaunlich, Schwiegermütter haben nicht immer den besten Ruf. Aber jetzt in diesem Fall, die Ruth hat ihre Schwiegermutter geliebt. Das ist das, was sie ausgezeichnet hat. Und durch die ganze Geschichte handelt sie immer nach dem Prinzip, ich liebe meine Schwiegermutter, egal was der Preis ist. Und wir können es gar nicht überschätzen, das Lob, das jetzt hier ausgesprochen wird, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind, legte es auf ihren Schoß, ward seine Wärterin, und ihre Nachbarin gaben ihm einen Namen und sprachen: Naomi, sein Sohn geboren, und sie nannten ihn Obed, der ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist. Und hier sind wir jetzt an dem Punkt, wo uns erklärt wird, warum diese Geschichte eigentlich in der Bibel drin ist. Weil sie uns zum König David herführen und vom König David her natürlich zum Herr Jesus. Also wir haben uns gefragt, wie finden wir den Herr Jesus in dieser Geschichte von der Ruth? Und einerseits können wir natürlich mal die historische Seite anschauen. Wir erfahren etwas von seinen Vorfahren, von seiner Familie, was die erlebt haben und wie seine Familie von Gott geführt worden ist. Wir erfahren dort etwas zu ihm. Aber andererseits haben wir in dieser ganzen Geschichte verschiedene Bilder und Illustrationen auf den Herr Jesus her. Einerseits in der Selbstlosigkeit der Ruth, wo bereit war, den Willen von ihrer Schwiegermutter zu tun. Und das ist ein Bild auf den Herr Jesus, der sich vom Vater senden lassen und bereit war, sich ganz an seinem Willen zu unterordnen. Aber natürlich haben wir den Herr Jesus versinnbildlicht, dargestellt in dieser Figur von Boas, in seiner Freundlichkeit, in seiner Güte gegenüber jemandem, der es nicht verdient hat, und vor allem, wenn er einen hohen Preis zahlt, damit Ruth seine Frau werden kann. Da möchte ich euch lesen aus Timotheus 2, Vers 4. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, da macht er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Der Boas hat einen hohen Preis gezahlt, damit Ruth seine Frau werden konnte, obwohl sie eigentlich ihm ja nichts zu bieten hatte. Und im Neuen Testament wird uns gezeigt, wie auch der Herr Jesus einen hohen Preis zahlt, dass er mit seinem Leben, mit seinem Blut zahlt, damit du und ich seine Brut dürfen werden. Wie unwürdig sie mir gsi, aber wie gütig und wie freundlich ist er gegen uns gsi. Ruth taucht nachher in der Bibel nur noch ein einziges Mal auf. Und zwar im Stammbaum vom Herrn Jesus im Matthäus-Evangelium. Da wird sie noch einmal erwähnt. Und das ist ganz interessant, der Stammbaum dort vom Herrn Jesus. Der fängt an mit dem Abraham. Und dann geht es da jede Generation durch. Wird immer erklärt, was die da für einen Sohn hatten. Und es geht eigentlich immer vom Vater zum Sohn durch, bis runter zum Josef und der Maria. Aber so zwischendurch, ganz unregelmäßig, wird auch der Name von einer Frau eingestreut. Das ist einerseits Tamar, dann später Rahab, Ruth und dann die vierte, die da noch aufgezählt wird, zwar nicht mit Namen, aber es ist Bathseba, die Frau vom Uriah. Und jetzt fragen wir uns, warum hat das der Matthäus so gewählt? Warum tut er nicht alle Frauen rein, die bekannt sind? Zum Beispiel Zara ist nicht drin, sondern er tut vier Frauen tut er erwähnen. Und jetzt können wir schnell schauen, was sind das für Frauen gewesen? Und dann fällt uns plötzlich etwas auf. Es sind so Frauen, wo man, wenn man sich irgendetwas auf die Fahne schreiben würde, wäre das meine Vorfahren sind. Dass das wahrscheinlich eher die sind, die man aus der Liste rausstreichen würde, als extra drin tun. Tamar, das war die, die sich als eine Prostituierte verkleidet hat und sich vom Judas als Kinder schlichen hat. Dann haben wir Rahab gehabt, das war eine richtige Prostituierte, eine Ausländerin, dort in Jericho. Dann haben wir Ruth, eine Moabiterin, die zu dem Volk gehört, die keine Gemeinschaft haben soll mit dem Volk Israel. Und schließlich hat er noch Bathseba, wo nachher durch einen Ehebruch mit dem David zu der Stammmutter von dieser Familie geworden ist. Und was ist der Grund, warum das der Matthäus hier ausgerechnet diese Frauen in diesen Stammbaum hineingetan hat? Ich glaube, der Grund ist der, dass er bereits hier in den allerersten Zügen von seinem Evangelium uns eben das Evangelium, die frohe Botschaft, hat wollen präsentieren. Und uns hier zeigen, schaut, bei dem Reich, das der Herr Jesus aufbaut, da gelten nicht die altbekannten Regeln, wie sie in der Welt gelten. Dort, wo man glaubt, dass man durch seine Herkunft, durch seine Leistung, durch das, was man vorweisen kann, durch das, was wir selber in die Waagschale werfen können, dass wir durch das bei Gott angenommen sind, dass wir durch das dazugehören, dass wir wegen dem von ihm gesegnet werden, sondern er nimmt ausgerechnet die Namen, die der anrüchigste Namen haben, die der anrüchigste Ruf haben und tut ihnen zeigen, schaut, im Reich, das der Herr Jesus baut, da wird alles auf den Kopf gestellt. Und dort wird uns gezeigt, schaut, der ist eingeladen und der darf dazugehören. Der darf gesegnet werden. Der darf ein Kind Gottes werden, der bereit ist, am Herr Jesus zu glauben und zu vertrauen. Und das ist die einzige Bedingung, die es braucht. Und dann können sogar Leute wie eine Tamar, Leute wie eine Rahab, Leute wie eine Ruth oder eine Bathseba dazugehören. Nicht aufgrund von dem, was sie geleistet haben, sondern aufgrund von dem, dass Gott denen gnädig ist, die sich demütigen und die am Herr Jesus ihr Leben schenken. Und jetzt können wir die Liste von Leuten mit einem anrüchigen Namen natürlich noch weiterziehen und irgendwann tauchen nachher auch ich da drauf auf dieser Liste. Und Entschuldigung, dir auch. Aber das ist ja das Wunderbare am Evangelium, dass hier nicht uns eine ganze Palette von Anforderungen an den Kopf geschmissen werden, und wir plagen werden mit Forderungen, die wir alle nicht erfüllen können, sondern dass uns Gott in seiner Freundlichkeit begegnet. Und dass er uns gnädig ist. Und das, was er von uns möchte, ist, dass wir unsere Herzen seiner Gnade, seiner Freundlichkeit auftun und ihm vertrauen. Und das wünsche ich mir, dort, wo ihr jetzt gerade steht, dass die Geschichte, die wir jetzt miteinander angeschaut haben, dass das euch kann helfen, dass ihr eure Augen weiterhin dürft auf den Herrn Jesus richten. Er, der Anfänger, aber auch der Vollender ist von unserem Glauben. Gott soll euch segnen.
Bye. mit dir.